TaxPod, der Steuerpodcast.
So, herzlich willkommen zu einer weiteren TaxPod-Folge. Wie schon in der letzten Woche möchten wir uns in dieser Woche mit einem Rechtsakt aus der EU beschäftigen, diesmal aber aus einer anderen Zielrichtung, nämlich vom EuGH. Und man kann sich vorstellen, wir sprechen über Europarecht. Deshalb ist Thomas Sendke zusätzlich zu Jens hier, also die aus der letzten Woche bekannte Besetzung.
Hallo.
Hi Thomas.
Hallo zusammen.
Hallo. Und jetzt kommt das Weitere. Es geht um europarechtliche Auswirkungen auf die Grunderwerbsteuer. Und sobald wir über Immobilien sprechen, ist Michael Josten dabei, den ja auch schon die Hörer kennen. Hallo Michael, sei gegrüßt.
Hallo Götz und hallo in die Runde.
Das heißt, Jens, wir sind hier, um die Real Estate und EU-Kompetenz erweitert und zu viert und möchten gerne, dass EuGH die Entscheidung Nova Ibero-Moldes, wir nennen die am besten nur noch Nova, besprechen. Die ist brandneu vom 4.6.2026 und die kann gravierende Auswirkungen auf gewisse Konzerntransaktionen und die Auslösung von Grunderwerbsteuer haben.
Ja.
Wir haben dazu auch schon mal berichtet, weil das nämlich gegenläufig geht, was hier entschieden wurde vom EuGH zu etwas, was der BFH einmal in 2024 gesagt hat, nämlich im Urteil vom 25. September 2024 2R36 aus 21. Ja, dazu hatten wir auch schon im Podcast dazu gesprochen, auch schon mit Michael, auch schon mit Thomas und haben uns damals darüber aufgeregt. Und jetzt der EuGH zu derselben Sachfrage. So, das vorweg in den Inhalt. Jens, kannst du gehen? Gib doch mal einen kurzen Aufriss, worum es hier geht.
Genau, also das kann gleich auch der Thomas im Detail beschreiben. Aber das, muss man sagen, knüpft nahtlos an das an, was wir in dem letzten Podcast besprochen haben. Wir erinnern uns, da fallen Steuern weg, Quellensteuern auf Dividenden, auf Zinsen, Lizenzen. Und wie gesagt, wir haben ja den Hoffnungsschimmer am Horizont gesehen. Es wird besser in Europa. Ja, also man erkennt, dass bestimmte Hemmnisse, Hürden einfach schlecht sind. Die müssen wegfallen. Und das passiert jetzt auch für die Grunderwerbsteuer. Und deswegen danken wir dem Michael Josten auch ganz herzlich, dass er zum letzten Mal bei uns mit dabei ist, weil die Grunderwerbsteuer wird es leider nur für verschiedene Vorgänge nicht mehr geben. Ja, also immer in den Fällen, muss man sagen, und da können die beiden ja gleich mal im Detail einführen, immer in den Fällen, wo dann wirklich noch Grundstücke übertragen werden, da muss man sagen, leider, da wird es wohl auch weiterhin Grunderwerbsteuer geben, so bitter das ist. Ja, aber in all den Fällen oder in vielen Fällen, in denen letztlich hier Umwandlungen stattfinden, Formwechsel, wo Gesellschaften zuziehen und dadurch im Grunde ein Wechsel stattfinden soll, ja, bis hin eben zu Fiktionen, ja, mit denen gerade der Michael Josten ja so gut mit umgehen kann, ja, die Dinge, muss man sagen, da wird es dazu kommen, dass vielleicht die Grunderwerbsteuer wegfällt. Aber jetzt Thomas, Michael.
Genau. Thomas, vielleicht schießt du mal los und sagst erstmal, was die ominöse Kapitalansammlungsrichtlinie überhaupt ist. Ja, die hier die Rechtsgrundlage dafür ist, zu sagen, dass möglicherweise unsere Grunderwerbsteuertatbestände an manchen Stellen einfach nicht europarechtskonform sind.
Das ist in der Tat interessant, weil das ja keine Richtlinie ist, die normal im steuerrechtlichen Kontext so sehr im Fokus steht. Wir reden dann über die Mutter-Tochter-Richtlinie, die ATAD oder so, aber ich glaube, die Kapitalansammlungsrichtlinie hatten viele bis zu diesen Entscheidungen jetzt auch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Dabei ist die schon sehr, sehr alt. Also die allererste Richtlinie, die kommt schon aus oder stammt aus 1969. Also auch damals hat man schon sehr, sehr früh eigentlich erkannt, dass auch indirekte Steuern auf irgendwelche gesellschaftsrechtlichen Vorgänge im Zusammenhang mit Kapitalgesellschaften für den Binnenmarkt schädlich sein können. Und nachdem man die dann sich mal geändert hatte, hat man dann 2008 dann nochmal eine ganz neue Richtlinie erschaffen. Und das ist insofern interessant, weil erstens hat man sich dafür dazu entschieden, die Gesellschaftssteuer, die es ja lange Zeit in vielen Mitgliedstaaten gab, damit abzuschaffen. In Deutschland, glaube ich, gab es die auch. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, aber 92 schon abgeschafft, also gar nicht relevant. Das heißt, die eigentliche Relevanz dieser Richtlinie liegt mittlerweile in anderen indirekten Steuern, die im Zusammenhang mit Kapitalzuführungen auf Kapitalgesellschaften oder Umstrukturierung von Kapitalgesellschaften anfallen. Und genau das ist auch der Anwendungsbereich dieser Kapitalansammlungsrichtlinie oder Kapitalverkehrssteuerrichtlinie. Da liest man manchmal verschiedene Begriffe für diese Richtlinie. Und genau darüber hatten wir ja auch schon mal dann in unserem letzten Podcast halt auch gesprochen und uns gefragt, was bedeutet das zum Beispiel für die deutsche Grunderwerbsteuer, bei der es sich nun mal um eine indirekte Steuer handelt. Das ist so der Rahmen, über den wir hier reden.
Ich meine, ganz platt, diese
Richtung. Und wo du gerade indirekte Steuer sagst, das bringt uns ja direkt zu dem Punkt, ist die Grunderwerbsteuer eine indirekte Steuer? Und kommen wir zum Punkt, was wechselt eigentlich den Besitzer bei der Grunderwerbsteuer? Das ist dann der Punkt, wo ich sage, es gibt ja nicht nur das, was von der Kapitalansammlungsrichtlinie begünstigt sein soll, sondern das auch, was auch wieder von ausgenommen wird.
Genau, das ist ja das, was ich sagen wollte, Michael. Da kommen wir auch gleich hin, ja, dass eben die Fälle übrig bleiben werden, wo Grundstücke wirklich übertragen werden. Aber die Fälle, die du so liebst, ja, dass irgendwie Grundstücke sich bewegen, obwohl sie sich gar nicht bewegen und irgendwie auch dann, ich erinnere mich an so Podcasts, die wir hier schon aufgenommen haben, also wo du die verrücktesten Sachen da hast, selbst abweichend vom Zivilrecht sich Dinge bewegen, das glaube ich, die Fälle muss man sich jetzt kritisch anschauen.
Ich glaube, wir gehen mal in den Fall am besten rein.
Ja.
Um das mal ein bisschen plastischer zu machen. Ich meine, die Kapitalansammlungsrichtlinie in Short sagt ja, indirekte Steuern auf gewisse Umstrukturierungen und Kapitalzuführungen sind verboten. Und wir hatten jetzt einen portugiesischen Fall hier in diesem EuGH-Urteil zugrunde liegen, in dem eine Alleinaktionärin eine Aktiengesellschaft gegründet hat, ja, 100% der Anteile dran, im Rahmen einer Sachgründung. Und was wurde eingelegt? Als Sacheinlage verschiedene Gesellschaftsbeteiligungen, die so von der Beteiligungshöhe irgendwas zwischen 50% und 100% hoch waren. Und eine oder mehrere dieser Gesellschaften hielten portugiesischen Grundbesitz. Und Portugal kennt nun sowas Ähnliches wie wir, nämlich wenn man mehr als 75% der Anteile hier überträgt von Immobiliengesellschaften, dann gibt es da eine Abgabe auf den Grundbesitz. So, und um diese Steuer ging es. Und der EuGH hat schlicht, ich nehme das nur das Ergebnis vorweg gesagt, das geht nicht. Das ist in der Stelle verboten, weil diese Einbringung, die würden wir ja als Anteilstausch hier bezeichnen. Das ist ein schlichter Anteilstausch. Wir haben die Mehrheit von Kapitalgesellschaften in eine andere Kapitalgesellschaft eingelegt gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten, weil die eben von der Kapitalansammlungsrichtlinie gedeckt ist. Ja, Thomas, vielleicht noch ins Detail. Vielleicht sagst du noch mal, wo der BFH eigentlich in 2024 glaubte, hier aussteigen zu können. Und was der eigentlich gesagt hat, wir können das ja mal kurz wiederholen hier für unsere Hörer, weil es eigentlich ziemlich dramatisch ist, wenn man im nächsten Moment sieht, was der EuGH dazu sagt.
Genau, das haben wir beim letzten Mal ja auch schon kritisiert. Und zwar gibt es aus meiner Sicht immer zwei wesentliche Weichenstellungen, wenn wir uns hier über diese Kapitalansammlungsrichtlinie unterhalten. Und die eine Frage ist, wie weit ist denn jetzt eigentlich dieses Besteuerungsverbot im Sinne von Artikel 5 dieser Richtlinie zu verstehen? Und auf der zweiten Ebene, wie weit ist denn jetzt die Ausnahme von diesem Besteuerungsverbot nach Artikel 6 dieser Richtlinie zu verstehen? Und der BFH hat es damals schon so gemacht, dass er gesagt hat, naja, der Anwendungsbereich für dieses Besteuerungsverbot, der muss hier doch eher eng verstanden werden. Also insbesondere in Fällen, über die wir jetzt auch hier reden, wo es wirtschaftlich betrachtet dann um die Übertragung des Eigentums an Immobilien geht. Das ist ja so der Grundgedanke auch bei der Grunderwerbsteuer und weniger an den eher gesellschaftsrechtlichen Vorgang, dass man sagt, hier hat irgendeine Umstrukturierung stattgefunden. Da, so Auffassung des BFH, sollte Artikel 5 dann schon gar nicht einschlägig sein. Jedenfalls dann aber Artikel 6, die Ausnahmevorschrift, die für gewisse dann auch Besitzwechselsteuern gelten soll. Da sagt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B und Buchstabe C für gewisse Besitzwechselsteuern soll dieses Verbot der Erhebung von indirekten Steuern nicht gelten. Und das wiederum hat der BFH dann recht weit verstanden und gesagt, naja, selbst wenn das hier ein Fall von Artikel 5 wäre, die Ausnahme ist jedenfalls so zu verstehen, dass so unsere klassische Grunderwerbsteuer darunter fällt. Und wir haben damals schon, wir wollen jetzt nicht immer in die Vergangenheit verweisen, aber wer sich nochmal unseren Podcast von damals anhören möchte, der wird rausfinden, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich nicht das klassische Verständnis, was der EuGH in solchen Fällen anlegt, sondern der EuGH macht es eigentlich genau umgekehrt. Der sagt, was ist eigentlich der Telos hier hinter der ganzen Richtlinie. Man möchte wettbewerbsverfälschende oder kapitalverkehrsbehinderte Faktoren ausschließen. Dazu gehören auch indirekte Steuern. Und um der Richtlinie dann zu ihrer Wirksamkeit zu verhelfen, darf ich das grundsätzliche Besteuerungsverbot jetzt nicht besonders eng auslegen. Und umgekehrt darf ich auch nicht diese Bereichsausnahme von diesem Besteuerungsverbot sehr weit verstehen. Und genau das hat der EuGH jetzt hier in diesem Fall auch wieder gemacht, indem er auch, und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, dann auch die deutsche Regierung, die sich auch an dem Verfahren beteiligt hatte und eigentlich immer genau das Umgekehrte hier vertreten hat von dem, was der EuGH am Ende entschieden hat, da hat er dem ganz klar eine Absage erteilt, sodass aus meiner Sicht zum Beispiel auch diese Entscheidung jetzt des BFH zuletzt aus 24 keinen Bestand haben kann. Da hätte man schon damals besser vorlegen sollen, muss man jetzt rückblickend nochmal ganz klar festhalten.
Michael, vielleicht mal ganz kurz in die grunderwerbsteuerliche Seite reingedacht. Dieser Fall, den wir hier aus Portugal vor uns hätten, wäre aus deutscher Sicht grunderwerbsteuerlich wie zu behandeln? Im Normalfall?
Genau.
Und was sind dann die Auswirkungen unseres Urteils?
Ja, das ist natürlich die spannende Frage, weil wir ja genau für das deutsche Grunderwerbsteuerrecht eben das, was der BFH 2024 da ja auch gesagt hat, sehen, nämlich diese fiktive Grundstücksbewegung und dass eben der Besitzwechsel an dem Grundstück ist. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was möchte der EuGH uns jetzt an der Stelle damit sagen? Möchte er uns sagen, da findet gar keine fiktive Grundstücksübertragung statt an der Stelle, so wie wir die ja im Gesetz angelegt haben und wie die seit jeher eben das Fundament des Grunderwerbsteuergesetzes ist und an denen da jetzt gewackelt wird, zumindest für bestimmte Fälle. Denn der Anteilstausch, das ist ja bisher so, das ist halt eben, je nachdem, in welchem Tatbestand wir uns bewegen, ein 1-2b Grunderwerbsteuergesetz. Da gehen Anteile auf neue Gesellschafter über und das gilt dann eben als fiktive Grundstücksbewegung auf eine neue Kapitalgesellschaft. Oder aber wir übertragen Anteile und vereinigen erstmals durch den Anteilstausch oder wir übertragen bereits vereinigte Anteile. Da wechselt ja jeweils gedanklich unterschiedlich das Grundstück zwischen verschiedenen Rechtsträgern. Und das kann ich verstehen, zumindest aus meiner Brille, wenn der BFH sagt, das ist eben eine Steuer auf einen Wechsel des Besitzes. Oder des Eigentums, wie man das auch immer
da. Ah, das ist, also muss ich drastisch widersprechen, das sehe ich überhaupt nicht. Also ich meine, ich sehe, dass das tatbestandsmäßig ist, so unter deutschem Recht. Und was wir haben natürlich noch den 6a so zur Verfügung, um das irgendwie einzuhegen, aber der hilft natürlich total oft auch nicht. Zum Beispiel auch in so einem Fall hier in Portugal, der würde ja auch bei uns nicht funktionieren, weil der 6a dann sagt, oh, die ist aber neu gegründet, das ist nicht zur Neugründung geschehen. Alles Sachen, die Kapitalansammlungsrichtlinie überhaupt nicht interessiert. Die interessiert sich doch gar nicht für fiktive Bewegung. Die interessiert sich dafür, dass wir das Ding einfach hier besteuern und unter maximal engen Voraussetzungen des 6a, die auch sowieso keiner versteht, warum die so eng sein müssen, möglicherweise befreien, aber eben auch nicht in allen Fällen, die Richtlinie so sieht. Also.
Genau, und das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, wenn man sagt, da muss es auf, kommt es auf einen echten Besitzwechsel an dem Grundstück an, ja, dann muss man natürlich auch sagen, die Rechtfertigung dafür, Anteilsbewegungen in Deutschland zu besteuern mit der Grunderwerbsteuer, war ja stets die fiktive oder ist die fiktive Grundstücksbewegung.
Ja. Und man muss ja auch sagen, und der Besitz ist ja auch gerade für deutsche Juristen ist relativ einfach zu verstehen, dass das was Tatsächliches ist. Das ist ja irgendwie keine so stark rechtlich aufgeladene Kategorie, sondern eben der Besitz letztlich ist eben was die tatsächliche Sachherrschaft am Ende aller Tage ausmacht. Ja, und wenn das nicht wechselt, dann wechselt es halt nicht. Ja. Also deswegen, und vielleicht macht es ja am meisten mal Sinn, auch damit unsere Zuhörer mal ein Gefühl bekommen. Ich meine, so haben wir uns dem Ganzen ja auch genähert, dass wir mal auch einfach in die Richtlinie schauen und mal so durchgehen, welche Folge geht es denn jetzt hier eigentlich wirklich ganz genau, oder? Meint, wollen wir nicht mal kurz da reinschauen? Das eine sind doch Kapitalzuführungen. Was war das? Artikel 3 der Richtlinie und das andere sind Umstrukturierungen. Artikel 4. Ja, und wenn man da mal reinschaut, so Buchstabe A, Gründung einer Kapitalgesellschaft, ich glaube, das ist vermutlich nicht unbedingt unser Problem, oder? Bei der Grunderwerbsteuer, so die Umwandlung einer Gesellschaft, die keine Kapitalgesellschaft ist, so in eine Kapitalgesellschaft, das schon, ja, wo wir sagen müssen, das ist bei uns wieso identitätswahrend, aber das kann eben, wenn eben Sperrfristen dort dran bestehen, grunderwerbsteuerliche, kann das halt hier schon auch krachen, also dieser Vorgang. Da hätte ich das Gefühl, es sei denn, ihr widersprecht, das ist ein Problem, ja. So, dann die Erhöhung des Kapitals einer Kapitalgesellschaft durch Einlagen jeder Art, das ist auch interessant, also weil gleich bei den Umstrukturierungen, da kommen ja so ein bisschen die Einlage von Anteilen, das ist ja, glaube ich, alles Mögliche, wodurch sich jetzt die Quote so verschiebt, dass wir eben einen steuerbaren Vorgang auslösen in Deutschland. Ja, das heißt, wir überschreiten dann bei einem Gesellschafter dann plötzlich die 90%-Quote. Das wäre ja denkbar, wir machen einen Squeeze-Out oder solche Dinge. Ja, und plötzlich schießen wir rüber, Anteilsvereinigung, es knallt. Michael, man könnte sich, glaube ich, auch vorstellen, dass eben durch solche Einlagen man in eine grunderwerbsteuerliche Organschaft kommt. Also muss gar nicht sozusagen dieses Quantum da 90 überschreiten, so vielleicht kommt man schon in Control und plötzlich gibt es die grunderwerbsteuerliche Organschaft, die hat auch nichts mit tatsächlichem Besitzwechsel zu tun, ist eine reine Fiktion. Ja, und dann könnte irgendwas passieren. Was haben wir noch? Dann kommt Erhöhung des Gesellschaftsvermögens durch Einlagen. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie ich es gerade beschrieben habe, da ist kein Unterschied. Und ach so, und die Verlegung des Sitzes einer Kapitalgesellschaft, die den Ort ihrer tatsächlichen Leitung ein Drittland hat, von einem Drittland in einen Mitgliedstaat. Das ist interessant, ja. Also ich glaube, der Sitz ist hier wahrscheinlich zu verstehen als statutarischer Sitz, wahrscheinlich nicht als Ort der Geschäftsleitung, aber kann auch wahrscheinlich, als die Frage.
Geht beides, glaube ich, nach Buchstabe E und F ist
ja,
beides.
Ja, wenn das erfasst. So ist sozusagen, ja. Dann sind das ja die kritischen Fälle. Also überlegen wir haben eine Schweizer Gesellschaft, die ihren Ort der Geschäftsleitung nach Deutschland verlegt. Ja, und die ist grundbesitzend, dann ist die aufgelöst. Ja, und wenn es ein Gesellschafter ist, so, dann ist das, wächst das gegebenenfalls an. Jedenfalls ist das etwas, was letztlich zivilrechtlich hier plötzlich die Struktur verändert. Ja, und auch die Zurechnung von Grundvermögen ändern kann, obwohl es letztlich, kann man jedenfalls argumentieren, je nachdem, wie der Sachverhalt ist, zu keinem Besitzwechsel kam. Also, ihr erinnert euch, da hatten wir immer mal wieder Fälle, wo solche Ort der Geschäftsleitung der Schweizer Gesellschaft ist zugezogen, dann ist sie wieder weggezogen, ja. Dann erstarkte sie wieder zivilrechtlich und plopp, sozusagen, soll das ein Vorgang gewesen sein. Vielleicht ist das sogar
möglicherweise. Also da wäre ich zurück. Genau. Also ich glaube, das Risiko ist nicht auszuschließen, dass das so gesehen wird. Aber
das sind, glaube ich, die Fälle. Genau, Erhöhung kapitalischer Umwandlung. Genau, Umstrukturierung, wollt ihr das mal machen? Götz, Thomas, Michael? Das ist Artikel 4.
Gerne. Das sind ja im Grunde genommen die Sachen, über die wir jetzt hier sprechen. Also wo darf es auch keine indirekten Steuern geben? Ich mache den A. Thomas, du kannst den B machen. A ist Einbringung, also 4.1a, Einbringung des gesamten Gesellschaftsvermögens einer oder mehrerer Kapitalgesellschaften oder eines oder mehrerer ihrer Teilbetriebe in eine oder mehrere Kapitalgesellschaften, die gegründet werden oder bereits bestehen, sofern für die Einbringung zumindest teilweise das Kapital der übernehmenden Gesellschaft gewährt wird, also gegen Anteilsgewährung. Das ist ja im Grunde genommen eine Einbringung, aber auch eine Ausgliederung zum Beispiel von Betrieben, Teilbetrieben, also nicht von Anteilen. Das ist eigentlich alles, was ich mir so unter dem 20-Umwandlungssteuergesetz vorstelle. Und da muss man dann schon sagen, hier ein 20, der dann Grunderwerbsteuer auslösen soll, ist schwierig im Zusammenhang mit dieser Richtlinie.
Genau, in vielen Fällen wird es ja 6a geben an der Stelle, wenn man es richtig macht, zum Beispiel Ausgliederung zur Neugründung. Ja, aber wir wissen ja, das ist nicht immer so, dass man diese Voraussetzungen erfüllt. Ja, also es ist ja mannigfaltig. Da könnte Michael jetzt irgendwie 2 Stunden Vortrag drüber halten, was die Voraussetzungen überhaupt sind.
Ja, wenn die Beteiligungsvoraussetzungen des 6a nicht erfüllt sind. Also ich bringe mein Vermögen ein in eine Kapitalgesellschaft an und bekommen dafür Gesellschaftsrechte gewährt, die übersteigen aber nicht 95%. Da sind wir schon in der Situation drin, dass wir den 6a nicht mehr bekommen.
So ist das. Oder die
ja, nehmen wir doch mal
die 5 Jahre vorher in dem Verbund, ja.
Oder ich bringe ein einzelnes Grundstück von einer Kapitalgesellschaft in eine andere ein und geht nicht nach Umwandlungsgesetz, Einzelrechtsnachfolge, dann ist es ein 1.1 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz. Weil hier würde ich jetzt tatsächlich ja mal sagen, da fällt ja auch die tatsächliche Grundstücksübertragung drunter. Ne? Und da würde ich dann sagen, ja, wenn es ein 1.1 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz ist, bin ich auch nicht im 6er.
Das ist witzig eigentlich. Wie hat eigentlich der EuGH in den Fällen argumentiert? Weil wir haben ja einen ähnlichen Fall, glaube ich, oder? Wie ist das beim EuGH gewesen? Waren es nur Anteile oder wurde auch das Grundstück bewegt?
Es wurden nur Anteile bewegt. Und das ist ja hier, sage ich mal, auch die Besonderheit. Das war nämlich, es ging genau um Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe B. Und über den hatten wir ja auch noch nicht gesprochen hier an der Stelle. Ne? Das heißt, das wäre jetzt, Götz, um in deinen Worten zu bleiben, eigentlich so die korrespondierende Vorschrift zu unserem Anteilstausch, Paragraph 21 Umwandlungssteuergesetz. Da steht nämlich drin, der Erwerb von Anteilen durch eine Kapitalgesellschaft, die eine Mehrheit der Stimmrechte an einer anderen Kapitalgesellschaft ausmachen. So, das heißt, hier diese Einschränkung, die wir haben, ich glaube, die hat schon eine gewisse Relevanz, weil aus deutscher Sicht würde uns ja für den qualifizierten Anteilstausch, wenn man da so an 21 Umwandlungssteuergesetz ja auch genügen, dass am Ende durch die neu erworbenen und die bereits vorhandenen Anteile am Ende eine Mehrheit besteht. Hier scheint so zu sein, und das scheint auch der Satz 2 dieser Vorschrift klarzustellen, da wird nämlich gesagt, wird die Mehrheit der Stimmrechte infolge mehrerer Vorgänge erreicht, so gilt nur der Vorgang, durch den die Mehrheit der Stimmrechte erreicht wurde und die darauf folgenden Vorgänge als Umstrukturierungen. Also wenn jetzt allein 10, 20, 30% übertragen werden, ohne dass da vorher schon irgendwelche auch Beteiligungen vorhanden waren oder dergleichen, wären das sicher Vorgänge, die nicht darunter fallen würden. Da muss man, glaube ich, hier ein bisschen genauer auf die Beteiligungshöhe schauen, wäre jedenfalls
so mein Gefühl. Das ist klar, aber jetzt nochmal zurück. Also ich meine, da werden ja auch Anteile übertragen, sind wieder sozusagen bei diesem ganzen fiktiven Zurechner, so wo wir sagen würden, die Ausnahme, weil da müssen wir ja hin, die gilt nicht. Wie schaffen wir es, Thomas, dass wir auch im Buchstaben A, wo die Einbringung des Gesellschaftsvermögens mehrere Gesellschaften, also wo wir im Grunde oder Teilbetriebe, wo wir im Grunde das Grundstück selbst bewegen, aus dem Thema Besitzwechselsteuer raus sind, müssen wir dann argumentieren und sagen, die Grunderwerbsteuer, die möchte eigentlich eine Besitzwechselsteuer sein, aber dadurch, dass sie im Grunde sich so stark verändert hat, von ursprünglich wir verkaufen ein Grundstück zu auch Anteilsübertragung und dieses fiktive Gedöns, hat sie eigentlich diesen Charakter insgesamt verloren? Oder wie würdest du versuchen, an der Stelle auch in die Ausnahme zu kommen?
Ja, also in der Tat. Also es ist da an der Stelle natürlich ein bisschen schwieriger. Aber was der EuGH natürlich klargestellt hat hier auch in der Entscheidung, ist, dass Artikel oder dass die Richtlinie eigentlich nur Steuern auf die Übertragung erlaubt, wenn das ein eigenständiger Vorgang da oder wenn das einen eigenständigen Vorgang darstellt. Das heißt nicht, wenn das ein lediglich akzessorischer Teil zu einer der von Artikel 5 erfassten Vorgänge ist. Das klingt jetzt relativ kompliziert. Ja. Ich könnte mir aber schon, man muss am Ende immer, glaube ich, dahingehend argumentieren, dass am Ende nicht nur das Grundstück, sondern dass das dann vielleicht auch Teil einer größeren betrieblichen Einheit zum Beispiel ist. Und ich glaube, dann hätte man ganz gute Chancen, wäre zumindest so mein
Gefühl. Weil du im Grunde sagst, wenn es ein Teilbetrieb ist, im Grunde, dann hängt im Grunde letztlich das hinten nur dran, weil das Grundstück mit dabei ist. Und das darf es halt nicht besteuern. Ja, wenn das nur das Grundstück als solches übertragen würde, wo man sich ja fragen kann, ist das Grundstück als solches ein Teilbetrieb? Das können wir uns natürlich steuerlich vorstellen, Michael, irgendwie, ja, jedenfalls deutsch, ertragssteuerlich, irgendwie mit Betriebsausspaltungsteilbetrieb. Aber selbst dann.
Also, ich will kein Wasser in den Wein gießen. Also, irgendwie, ich bringe das nur schwer mit der Ausnahme für den Besitzwechsel überein, wenn wir das Grundstück tatsächlich bewegen und hier das Eigentum verändern. Aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass man hier vorher andere Strukturierungen macht. Also, wir können das Grundstück ja auch ausgliedern und dann zum Beispiel den ganzen Betrieb inklusive dieser Anteile, also ich denke jetzt an eine Personengesellschaft zum Beispiel, den ganzen Personengesellschaftsanteil inklusive des Tochtergesellschaftsanteils übertragen und dann sind wir ja in der Richtlinie.
Ja.
Da kann man bestimmt was finden.
Das kann man strukturieren, aber ich würde dir widersprechen zusammen mit Thomas, ja. Also ich glaube, dieses Akzessorische, was Thomas meinte, was ja ein bisschen kompliziert klang, wie er es ausgedrückt hat, im Grunde meint er, im Grunde, wenn die Übertragung letztlich des Grundstücks einfach nur ein Reflex dessen ist, dass hier so eine begünstigte Sachgesamtheit übertragen wird, so habe ich Thomas verstanden, dann kann man auch nicht mit einer reinen Besitzwechselsteuer daherkommen, ja, sondern dann ist das, weil das eben nur ein reiner Reflex ist, ja, und deswegen wäre ich da.
Genau, du hast mich ja gefragt, wie wir argumentieren könnten. Ne? Ich sage natürlich nicht, dass das hundertprozentig so ist und der Argumentationsaufwand wäre sicher nochmal ein etwas anderer als hier jetzt in dem Fall, der entschieden wurde, wo es ja wirklich um die Übertragung von Anteilen geht, aber das wäre dann aus meiner Sicht vielleicht der Anknüpfungspunkt, wie man hier argumentieren könnte.
Ich würde mich mal eine Sache interessieren, das, was hier in unseren deutschen Kontexten jetzt ja als allererstes vermutlich aufgeworfen wird, möglicherweise vom BFH, möglicherweise auch von der Finanzverwaltung, je nachdem, wer hier reagiert, ist das eigentlich, was wir in Portugal haben, ist das eigentlich übertragbar auf uns, dieses Urteil? Ich hätte das Gefühl, dass da irgendwie Leute schnell Fragen stellen, so, oh, das ist doch was ganz anderes, ist doch Portugal. Ich habe dazu eine sehr klare Meinung. Also ich glaube nämlich, das ist 100% übertragbar. Aber die Unterschiede sind ja nahezu verschwinden. In Portugal haben wir nur 75%, die schon als Quorum quasi die ausreichen der Übertragung. Bei uns ist es höher. Rechtfertigt das eine andere Situation als in Deutschland als in Portugal? I doubt it. Genau das Gleiche mit den fiktiven Bewegungen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das werden die Portugiesen möglicherweise nicht machen. Da haben wir ja schon gesagt, das interessiert uns eigentlich nicht, weil der EuGH so nicht tickt. Ja, also ich würde mich für Übertragbarkeit der Grundsätze hier aussprechen. Seht ihr noch irgendwelche Anhaltspunkte, was man dagegen argumentieren könnte?
Ich finde es auch eher schwierig, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, ne, also allein das ist jetzt natürlich nur eine Indizwirkung, aber es ist doch interessant, dass sich auch hier die deutsche Bundesregierung an dem Verfahren beteiligt hat und ganz stark argumentiert hat auch. Und das machen die doch normal nicht aus reinem Interesse an der Fortentwicklung des Unionsrechts, sondern weil die auch schon die Relevanz dieser Entscheidung für die eigene Rechtslage sehen. Und am Ende, und das taucht auch mehrmals in dem Urteil auf.
Vielleicht liest du das mal vor. Vielleicht liest du es mal vor, Thomas, diese Stelle jedenfalls, wo sich der EuGH auch klar abgrenzt gegen die Einwendung der deutschen Regierung.
Genau, also ich glaube, dass es gibt da zwei wesentliche Stellen aus meiner Sicht. Die eine Stelle ist die Frage Artikel 5 und die Reichweite des Besteuerungsverbots. Und in dem Zusammenhang schreibt der EuGH hier ganz klar, das ist Randziffer 39 und 40, dieses Ergebnis, also dass hier das Besteuerungsverbot greift, wird nicht dadurch hier in Frage gestellt, dass unter anderem die deutsche Regierung vorgetragen hatte, dass Entstehungstatbestand der Besteuerung hier wirtschaftlich betrachtet in der Übertragung des Eigentums an der Immobilie liegt und nicht so sehr in der Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Und dann sagt der EuGH, soweit die Regierung nämlich zu einem auf den Umstand Bezug nehmen, dass hier einmal diese portugiesische Steuer geschuldet wird, wenn die Gesellschaften, deren Anteile übertragen werden, keine Immobilien halten, ändert dies nichts daran, dass die Steuer erhoben wird, wenn diese Gesellschaften über solche Vermögenswerte verfügen und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Also dem gibt er da ganz klar eigentlich, erteilt er eine Absage. Und ich glaube, dann die zweite interessante Stelle aus meiner Sicht ist dann der umgekehrte Fall, wo es jetzt um die Frage geht, wie sieht's denn eigentlich jetzt hier aus mit der Reichweite der Ausnahmevorschrift, über die wir ja auch schon diskutiert haben, Artikel 6 der Richtlinie. Und da führt der EuGH in Randziffer 54 folgende aus, im vorliegenden Fall hat unstreitig keine Übertragung des Eigentumsrechts stattgefunden. Die beiden im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Immobilien blieben nämlich Eigentum der Gesellschaft, deren Anteile die Alleinaktionärin von Nova in eben diese eingebracht hat. Soweit so klar. Die deutsche Regierung macht jedoch geltend, dass nicht nur die Übertragung des Eigentumsrechts an Immobilien, sondern auch die ihres Erachtens diesen gleichkommenden wirtschaftlichen Übertragungen unter diese Ausnahmevorschrift fielen. Wirtschaftlich betrachtet wird im vorliegenden Fall eine faktische Übertragung besteuert. Und dann sagt der EuGH ganz klar, diese Argumentation kann nicht gefolgt werden, ne, und macht das unter anderem dann auch davon abhängig dann hier, dass das aus seiner Sicht schon gar keine Übertragung des faktischen Eigentums hier stattgefunden hatte und insbesondere auch wieder mit dem Grundsatz hier, dass Artikel 6 als Ausnahmevorschrift eng auszulegen sei und steuerliche Hindernisse für Umstrukturierung von Kapitalgesellschaften hier nach Unionsrecht halt zu vermeiden sind. Und ich glaube, die beiden Stellen machen es eigentlich ganz gut deutlich, würde ich zumindest denken, dass das, also wo die Relevanz auch für die deutsche Rechtslage liegt und dass die deutsche Bundesregierung da mit ihren Einwendungen nicht durchgedrungen ist.
Ja, Max. Ja, und das ist ja auch genau, was der BfH gesagt hatte in 2024. Und genau diese Argumente, die der BfH herangezogen hat in 2024, die hat der EuGH ja eindeutig zur Seite gewischt. Und der BfH wird das ja nun wieder entscheiden können. Er hat ja die Frage wieder vorliegen. Und was soll er jetzt anderes machen, außer entweder noch ein neues Argument zu finden, das er in 2024 noch nicht kannte, oder aber einfach sagen, ja, Thomas, was kann er jetzt eigentlich tun?
Er muss vorliegen.
Ja, aus meiner Sicht, ja. Ja, entweder vorlegen, das wäre natürlich das Naheliegendste, oder ich halte es zumindest auch für vertretbar, nach der Entscheidung zu sagen, das ist hier ein Akt klar im Hinblick auf die deutsche Rechtslage. Also die Vergleichbarkeit ist doch gegeben. Aber was jedenfalls nicht geht, wie es bislang gemacht wurde, zu sagen, es ist ein Erklär hier, das hat keine
Richtung, ja.
Auswirkungen, irgendwie genau die umgekehrte Richtung. Also das, der Weg ist jetzt verschlossen. Und in der Tat, also wenn der BfH meint, dass es hier noch wesentliche Unterschiede zur portugiesischen Rechtslage gibt, die wir jetzt hier nicht sehen, dann müsste in jedem Fall vorgelegt werden. Da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei.
Und das ist doch total spannend. Ja, was empfiehlt man jetzt den Steuerpflichtigen, die gerade hier einen Anteilstausch ohne 6a
haben? Ja, das wollte ich gerade sagen. Im Grunde haben. Denen muss man doch raten, gegen diese Bescheide jetzt vorzugehen. Ja, in allen Fällen, wo der 6a gescheitert ist oder ähnliche Dinge, ja, wo wir hier letztlich Einbringungen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ja, also in verschiedenen Fällen. Und wo wir einfach dann sagen müssen, muss man gegen die Bescheide vorgehen. Ja, weil wenn die bestandskräftig sind, da haben wir bei der Vorbereitung kurz drüber gesprochen, ja, dann wird das jedenfalls mal sehr, sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich.
Also mir ist das genau, so eine...
Das ist einfach so.
Sag du, Thomas, alles gut.
Nein, aber das ist in der Tat so. Also Offenhalten dieser Fälle, das ist, glaube ich, jetzt das Gebot der Stunde. Und die Altfälle, da muss man immer noch mal ein bisschen genauer schauen. Aber in dem Moment, wo das bestandskräftige Bescheide sind, sehe ich hier eigentlich keine großen Chancen, auch über den Weg des Unionsrechts und Anwendungsvorrang da noch mal ranzukommen, weil diese Bestandskraft im Sinne der Rechtssicherheit, die akzeptiert der EuGH normalerweise dann schon.
Und können wir jetzt darauf basierend strukturieren oder in welchen Fällen? Also ich würde natürlich jetzt sagen, optimalerweise versuche ich natürlich trotzdem im Anwendungsbereich des 6a mich zu bewegen. Um nachher sagen zu können, naja, gut, ein 6a-Fall war es, also es war begünstigt, die Steuer wurde nicht erhoben. Und kann ich dann nachher sagen, ja, jetzt habe ich den Steuerbescheid, aber er ist zugleich auch nicht steuerbar gewesen, wenn sich dann nachher in 3 Jahren rausstellt, ich habe da einen Nachbehaltensfristverstoß hingelegt, oder würde dann die Finanzverwaltung doch sagen, nee, du hast ja einen Bescheid bekommen über einen 6a begünstigten Vorgang, wo drin stand, die Steuer wurde nur nicht erhoben und die wird jetzt nachher.
Ich habe schon gedacht, da musst du gegen vorgehen, ja, und musst sagen, so geht das nicht. Ja, das ist letztlich eine zu Unrecht festgesetzte Steuer. Und ob man darauf strukturieren kann, also als Anwälte müssen wir natürlich den sichersten Weg raten. Ja, also wenn du einen 6a kommst, dann versuch das bitte schön. Aber es gibt ja, wie gesagt, viele andere Fälle, wo die sind ja gar nicht letztlich, wo du gar nicht die Möglichkeit, in 6a zu kommen und trotzdem hier begünstigt. Und in den Fällen würde ich sagen, dann musst du versuchen, dich hier rein zu strukturieren in die Vorschriften der Richtlinie, also Artikel 3 und 4, und dann dagegen vorgehen.
Ich frage mich halt, ob man nicht sogar bei jedem 6a-Vorgang schon dem Grunde nach einfach grundsätzlich hier Einsprüche einlegen muss, weil der 6a ja einfach mit Erschwernissen
wegen der Nachbehaltensfrist.
Ja, die Nachbehaltensfrist.
Ja, genau, die Nachbehaltensfrist, auch, die wirtschaftliche Tätigkeit.
Das aber auch sind alleine das Bewertungsverfahren, das ist ja ein totaler Akt, wenn mich jemand auffordert, hier wegen eines 6a-Vorgangs, der sowieso nicht rechtmäßig ist, hier meinen ganzen Konzern durchzubewerten, würde ich doch sagen, im Leben nicht mache ich das und würde da erstmal einen Einspruch einlegen.
Ja. Am besten eine Nullerklärung abgeben.
Ja, mit freundlichen Grüßen, Kapitalansammlungsrichtlinie. Ist vielleicht ein bisschen gehässig, aber das ist natürlich am Ende die Konsequenz. Und ich meine, wir haben das schon im Vorfeld ja diskutiert. Ist hier das Verbot der Kapitalansammlungsrichtlinie, ist das dadurch eingehalten, dass solche Vorgänge hier erlaubt sind in Deutschland, also tatbestandsmäßig nach 1.2a, 1.2b, 1.3, was auch immer, aber wir den 6a benutzen können? Und also, ich meine, ihr könnt ja nochmal sagen, was ihr dazu sagt, aber ich glaube, nein, das reicht nicht. Der 6a ist eben nicht so, dass der keinerlei, also dass der anforderungslos an solche Umstrukturierungen, wie sie in der Richtlinie stehen, dann auch die Steuerfreiheit gewährt. Da gibt es auch keine Verhältnismäßigkeit in dem Sinne, sondern verboten ist verboten.
Das würde ich im Grundsatz genauso sehen wie du, Götz. Also der Wortlaut von Artikel 5 ist da ja auch denkbar klar. Und trotzdem, das Einzige, was mich da so ein bisschen dran zweifeln lässt, um mal eine Parallele zu ziehen. In der Mutter-Tochter-Richtlinie haben wir auch in Artikel 5 ein ganz klares Besteuerungsverbot für den Quellenstaat. Es darf da keine Quellensteuer erhoben werden. Das hindert aber trotzdem, wie wir alle wissen, natürlich die Quellenstaaten nicht daran, trotzdem die Quellensteuer einzubehalten und sich dann, ne, dann im Zweifel muss man sich das im Nachgang dann irgendwie erstatten lassen. Auch da hätte ich allein vom Wortlaut der Richtlinie schon gesagt, eigentlich müsste es da ein Quellensteuerverbot dann auch geben, aber der EuGH lässt das dann halt doch an der Stelle durchgehen. Und der Gedanke, ohne dass ich den jetzt zu weit hier, sage ich mal, ausdehnen möchte, aber könnte natürlich dazu führen, dass man am Ende sagt, okay, wenn es am Ende rein tatsächlich nicht besteuert wird, weil es unter eine Ausnahmevorschrift fällt, könnte das genügen. Aber aufgrund der ganzen Nachteile, die wir jetzt auch gerade genannt haben, die mit dieser Steuerbefreiungsvorschrift auch verbunden sind, kann das meines Erachtens niemals die richtige
Antwort sein. Muss ich dir widersprechen, Thomas. Ich mag dich ja ganz gern, aber in dem Fall muss ich dir ausdrücklich widersprechen. Erstens enthält ja die Richtlinie so auch so Missbrauchsvorschriften und lässt das ja ausdrücklich zu, ja, diesen Vorgang, ja, dass man im Grunde erstmal einbehält und dann erstattet. Das kann ich hier nicht sehen. Also es sei denn, wir haben noch nicht bis zum Ende das Ding gelesen. Aber nach meinem Gefühl ist einfach das verboten.
Wobei das natürlich ein Punkt ist, Portugal, also das wird, soweit ich weiß, ja auch immer dann vorgetragen, denen, die sagen, von denen, die sagen, das Urteil hat überhaupt keine Auswirkung, weil die natürlich sagen, wir haben ja ein 6a und dann nach 5 Jahren bist du halt in der Steuerfreiheit.
Ja, aber das ist ja ein 6. Aber anders als beim Beispiel von Thomas, sagt der 6a, verbietet dir unter anderen materiellen Voraussetzungen und nicht nur formalen Voraussetzungen, unter anderen materiellen Voraussetzungen, als in der Richtlinie geregelt sind, verbietet der dir möglicherweise hier die Grunderwerbsteuerfreiheit. Ja, das oder entzieht sie dir. Und das geht eben nicht. Das ist einfach eine klare Abweichung des materiellen Rechts von dem, was hier drin steht.
Das Gesetz muss eigentlich eine klare Bereichsausnahme machen hier, ja, zu oft mit diesen Vorgängen, ja, gerne mit einem Verweis auf die Richtlinie. Ja, auch in Ordnung.
Ja. Was ja systematisch auch das ist, was alle von einer ordentlichen Grunderwerbsteuer
erwarten. Ja, von der ordentlichen Grunderwerbsteuer würde ich erwarten, dass nur Übertragung von Grundstücken da relevant sind und dass wir mit dem anderen ganzen Wahnsinn einfach aufhören.
Und aber letzter Punkt dann vielleicht auch, Jens, weil du ja ausdrücklich das Thema auch Missbräuchlichkeit angesprochen hattest. Das spielt ja auch in der Entscheidung des EuGH ganz am Ende auch noch eine gewisse Rolle, weil darauf hatte sich Portugal auch berufen. Und dann hat der EuGH klar festgestellt, okay, es gibt hier keine spezielle Regelung und die Richtlinie zielt auch nicht hier auf Missbräuche ab. Aber natürlich können die Mitgliedstaaten dann schon sich der Anwendung auch dieser Richtlinie da widersetzen, ne, wenn es eine missbräuchliche Gestaltung wäre. Aber dann die ganz normalen Prinzipien, die wir kennen, ne, es darf nicht auf allgemeine Vermutungen gestützt werden und es ergaben sich ja keine Anhaltspunkte für Missbrauch. Und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz muss gewahrt bleiben. Ne? Das nur noch mal, um den Gesamtkontext zu sehen. Also da kann schon was sein, aber also in der Tat glaube ich auch, dass das am Ende nicht die Lösung des Falls dann wäre.
Ja, zumal man ja sagen muss, den 6a als Missbrauchsverhinderungsvorschrift zu bezeichnen, das ist ja... Der ist ja völlig überschießend.
Aber ich glaube, ich denke schon alleine, also das Wort herrschendes Unternehmen kommt in dieser Richtlinie glücklicherweise ja nicht vor und irgendwelche Qualitäten, ja, das hat auch nichts mit Missbrauch zu tun.
Ja.
Anyway, ich habe ja persönlich die große Hoffnung, dass wir auf die Art und Weise endlich mal einen Missstand abschalten, nämlich dass die belämmerte Beteiligungskettenverlängerung, bei dem ich Ausländern also nahezu nie erklären kann, warum das bitte im 100%-Verbund möglicherweise ein Problem sein könnte, möglicherweise sogar, wenn ausländische Gesellschaften daran beteiligt sind, wenn das auf die Art und Weise in den Griff bekommen wäre, weil dass das der Grunderwerbsteuer unterfällt und möglicherweise unter Umständen nicht befreit ist, das ist einfach ein Unding für eine Konzernklausel. Ne? Ich muss mal einfach sagen, hab mich immer schon maßlos geärgert und wie schon im letzten Podcast wäre die Hoffnung, dass hier die EU, in diesem Fall mal der EuGH, uns ein bisschen auf die Beine hilft.
Ja, in der Tat. Und vielleicht noch ein Gedanke, weil ja gerade über den Ticker lief, Deutschland erhöht Tabak- und Alkoholsteuer. Ja, also das ist sozusagen die Gegenbewegung, wenn man keine anderen Sorgen hat, bitteschön. Aber dafür fällt vielleicht die Grunderwerbsteuer weg, teilweise.
Aber das heißt mal ganz kurz nur eine Frage. Wenn ich mich versehentlich in der Vergangenheit in die Grunderwerbsteuer reinstrukturiert habe, weil ich irgendwie einen Fehler beim 6a mit Blick auf 6a gemacht habe, dann wäre meine zukünftige Sorge, dass ich gegen einen Vorgang oder gegen einen Bescheid nicht vorsorglich mal Einspruch einlege. Das heißt, die Anweisung an die Zukunft ist doch an jedem Berater, legt unter Verweis auf die. Ja, das nochmal.
Jeder 6a wird. Jeder 6a.
Jeder Vorgang, das heißt, ich flute demnächst die Finanzämter mit Einsprüchen.
Oh je.
Bisher mit vorsorglichen Anzeigen und jetzt mit vorsorglichen Einsprüchen oder mit Einsprüchen.
Aber wir haben es uns ja nicht ausgedacht.
Aber auch da vielleicht letzter Satz, ne, weil wir immer auch jetzt vom BFH gesprochen haben. Natürlich ist die Finanzverwaltung ja genauso auch an das Unionsrecht gebunden und der Steuergesetzgeber auch. Also die könnten natürlich hier auch proaktiv tätig werden. Dann erledigen sich die Probleme vielleicht noch viel schneller.
So, und jetzt machen wir jetzt Schluss. Alle sind viel zu begeistert. Ich freue mich aufs nächste Mal in dieser Runde. Mal gucken, wann das sein wird. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Bis bald, ciao.
TaxPod, der Steuerpodcast.